Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Reinhold, guten Abend.
Hi, Johannes, grüß dich.
Reinhold, du als alter Yps-Veteran.
Ja.
Eine Frage an dich. Es gibt doch diese Sache, die man machen kann, um geheime Nachrichten an seine Freunde zu schicken, wo man mit Zitronensaft was schreibt.
Ja.
Hast du das mal gemacht?
Ja.
Ach, erzähl.
Ja, und dann? Ja, total cool. Also du kannst halt ein weißes Papier mit Zitronensaft beschreiben. Also ich glaube sogar damals habe ich tatsächlich dann so eine Feder gehabt, also so eine Vogelfeder, eine große. Und habe da so Zitronensaft drauf geträufelt und dann eben geschrieben und dann trocknen lassen. Und dann sieht man ja nichts. Und dann hältst du es halt über entweder eine Kerze oder ich glaube bügeln konnte man es auch. Also man muss es halt erwärmen und dann wird es braun.
Das funktioniert echt, oder wie?
Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, hat das funktioniert. Und jetzt in meinen Erinnerungen, ja, aber ich habe schon lange nicht mehr gemacht.
Ich wollte das immer mal machen, aber ich habe das nie gemacht. Ich werde das mal, glaube ich, mit meinen Kindern probieren. Ich habe das in meinem ganzen Leben noch nie getan. Ich habe das immer gelesen.
Logisch.
Er hat das.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, also das ist, finde ich, voll die coole Anwendung, wie man Geheimnachrichten verschickt. Also, ne, du schreibst einen Brief an irgendjemanden und da schreibst du irgendwie bla bla drauf. Aber die eigentliche geheime Nachricht, die ist in unsichtbarer Zaubertinte da draufgebracht auf dieses Papier. Und der Empfänger, der weiß natürlich, dass die Nachricht da drinnen ist. Der liest also nicht das, was da in Worten draufsteht, sondern hält die halt erst über die Kerze und dann kriegt er die eigentliche geheime Nachricht raus.
Ja, und ich finde das auch mega cool, weil das ist halt so unverfänglich, ne? Also so ein weißes Blatt Papier, vielleicht gemischt unter andere weiße Blätter. Und du übergibst es dann so und derjenige, der das bekommt, bügelt die dann alle und irgendwo hat er dann die Botschaft. Und niemand anders kommt drauf, dass da vielleicht was versteckt sein könnte.
Ja. Das ist ja eines der Beispiele für Steganographie. Also die Kunst, Informationen zu verstecken in anderem Zeug. Und darum soll es heute gehen. Da wollen wir uns gern drüber unterhalten, weil das gibt es ja auch in digitalen Medien an ganz vielen verschiedenen Stellen. Und das ist eigentlich ganz cool.
Das ist super cool. Also das ist ein Thema, ich frage mich auch, warum wir das nicht schon viel früher besprochen haben. Das ist echt ein tolles Thema. Also fangen wir mal ganz von vorne an. Also in Steganographie, im Griechisch, steckt das Wort Stegano drin und das heißt bedeckt und Graphie schreiben, also versteckt schreiben. Und wenn wir jetzt eben ins digitale Zeitalter übergehen, dann eignen sich Sachen wie zum Beispiel Texte, oder Bilder oder Videos oder Audiodateien super, um irgendwelche geheimen Botschaften zu verstecken. Und da lohnt es sich, einen tieferen Blick zu nehmen und genau drauf zu schauen, wie das geht. Also das Einfachste wäre Text, würde ich sagen. Damit könnte man mal anfangen. Und da gibt es unterschiedliche Varianten. Also man könnte sich vorstellen, ich schreibe dir einen Brief und weil ich eine super schlechte Handschrift habe, nutze ich natürlich einen Computer und schreibe das schön. Und dann wäre vielleicht mein Ansatz, um eine geheime Botschaft zu verstecken, dass ich für bestimmte Buchstaben eine andere Schriftart nehme. Mhm. Ist doch nicht schlecht, oder?
Und wie würdest du das dann machen? Also dann wäre quasi, sage ich mal, der Buchstabe in der anderen Schriftart, die würde ich mir alle zusammenklauben?
Genau.
Und die würden dann die geheime Nachricht ergeben.
Genau, die würden dann einen Satz ergeben, also eine geheime Botschaft oder ein Wort oder sowas. Und das Ding ist ja, wir haben das irgendwann mal miteinander vereinbart. Ich habe gesagt, ich schreibe dir einen Brief und guck da ganz genau hin und schau mal auf die Buchstaben. Oder idealerweise sage ich, guck dir die Buchstaben ganz genau an, weil da ist ein Unterschied. Und du schaust da drauf und weil du genauso ein Faible wie ich für tolle Schriftarten hast, erkennst du, wo da die Unterschiede sind zwischen einem H in Arial und einem H in Helvetica?
Ich habe gedacht, wir sprechen jetzt Papyrus gegen Comic Sans.
Ich weiß auch gerade nicht, ob mein Beispiel gut war, aber ich glaube.
Nee, aber verstanden, klar. Es gibt es ja auch manchmal, wenn, gibt ja so Beispiele, wo ein Schüler seinen Lehrer trollen will und ein Gedicht schreiben muss in der Schule und dann die Anfangsbuchstaben von jeder Zeile halt so eine Nachricht bilden, ja. Also idealerweise eine subversive Nachricht natürlich.
Genau. Schon mal gemacht? Das klingt so, als ob du das schon mal gemacht hast.
Nee, natürlich nicht.
Ja, genau sowas. Oder was es auch gibt, mit Leerzeichen entsprechend umzugehen. Also irgendwas, was nicht so auffällig ist. Also wenn jemand einfach so drüber liest und im Prinzip gar nicht dran denkt, dass sich da was Geheimes dahinter verbergen könnte. Und darum geht es ja bei Steganographie, dass es unter dieser menschlichen Wahrnehmungsschwelle ist. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, eben mit den Leerzeichen oder mit Satzzeichen oder eben mit Schriftarten oder irgendwelchen Tintenklecksen oder früher war es die Schreibmaschine, die da vielleicht bestimmte Buchstaben, die dann so Ausreißer hatten oder so. Also, dass man damit dann was kodiert. Mhm. Ganz unterschiedliche Möglichkeiten.
Das ist bei so Escape Room Rätseln oft auch gern verwendet, mhm, oder?
Ganz da, genau.
Ja, genau. Bist du so ein Escape Room Fan?
Ich finde Escape Rooms super. Ich bin jetzt nicht jemand, der da oft reingeht oder so oder sich alle Escape Rooms in Deutschland sucht. Aber wenn ich da reingehe, dann finde ich das mega. Ja.
Ja?
Also richtig.
Ey, da war ich auch noch nie. Oh, ich habe da auch voll.
Kann nicht wahr sein.
Ich habe da auch voll Schiss, mich zu blamieren, weißt du? Dann, wenn du da total failst und so und dann die dir voll helfen müssen und am Ende, oh, ich weiß nicht.
Ja, dann, das ist schon peinlich. Ja, die veröffentlichten dann die Bilder.
Genau, es landet direkt auf YouTube.
Wie du versagt hast.
Größter Versager aller Zeiten.
Ja, aber witzig, ne? Was da noch dazu kommt, ist ja, in so Escape Rooms ist dann nicht nur diese kodierte Nachricht dann zu erkennen, sondern eben dann auch noch damit was zu machen. Also dann vielleicht diesen Buchstabensalat, den du dann hast, nochmal zu dekodieren oder nochmal eine Operation drauf auszuführen. Mhm. Und das kann ich ja mit den Botschaften, die ich eben mit Steganographie, die ich damit kodiere, kann ich ja das auch machen dann, also um es nochmal sicherer zu machen.
Also es gibt eine Anwendung auf Text von Steganographie, die heute auch immer noch gern verwendet wird. Und das ist das sogenannte Traitor Tracing, also das Rausfinden des Verräters.
Okay.
Also das wird zum Beispiel im Geheimdienstumfeld verwendet oder da, wo es um sensible Dokumente geht, bei denen mehrere Leute Zugriff haben, aber die unter Verschluss sein müssen.
Super.
Und die Idee da ist, dass man zum Beispiel, entweder man kann im Text ja bestimmte Phrasen oder so synonym verwenden. Also ich kann zum Beispiel sagen oder ich kann Z.B. schreiben. Das ist identisch. Jetzt kann ich das in einem langen Text, sagen wir mal, ich habe ein Dokument, das sind 100 Seiten, kann ich das ja an ganz vielen Stellen einfach ersetzen und ich ersetze es in vielen Dokumenten jeweils individuell an genau mehreren Stellen und vielleicht auch redundant über das ganze Dokument verteilt. Und das mache ich mit vielen Phrasen. Jeder kriegt eine individualisierte Kopie von dem Dokument und wenn jetzt dieses Dokument an die Presse gelangt oder irgendwo wieder auftaucht, dann lässt sich halt die Quelle ermitteln, auch wenn die da nicht draufsteht. Also es bedeutet, man muss schon auch aufpassen, dass man quasi, wenn man Dokumente einfach direkt publiziert, da möglicherweise nicht selber das geleakt ist, beziehungsweise muss sicherstellen, dass die Kopien identisch sind, also dass die keinen Rückschluss auf die Person zulassen, die sie zur Verfügung gestellt bekommen hat.
Ich habe mir das auch immer gedacht, jetzt gerade aktuell mit dieser zerfallenen Regierung, da wurde ja auch immer ganz viel durchgestochen. Mhm. Ich weiß natürlich nicht, ob es sich da um Originaldokumente gehandelt hat. Ich glaube, damals beim Heizungsgesetz wahrscheinlich schon, wurden wahrscheinlich Dokumente durchgestochen. Und da hätte man genau sowas machen können. Aber ich glaube, die Mühe hat man damals nicht auf sich genommen, verständlicherweise.
Also ich würde es schon machen. Also ja, ich meine, das ist natürlich total spannend, rauszufinden, wer ist es. Also andererseits muss man natürlich auch, wenn man weiß, dass es so eine Maßnahme gibt, muss man sich natürlich auch überlegen, was sind da Gegenmaßnahmen? Und Gegenmaßnahmen sind da halt, dass ein Journalist das nur paraphrasiert. Also, dass im Endeffekt Information zusammengefasst wird und dann geht diese steganographische Information verloren, die da im Original drin ist, wenn es jemand mit seinen eigenen Worten wieder ausdrückt.
Potenziell, genau, es sei denn, es ist so stark, dass es auch da noch drin ist. Also, wir sprechen ja im Prinzip dann von einer Art Kompression oder von einer Umwandlung, aber es könnte ja so stark da drin verankert sein, dass es trotzdem auch in der Paraphrasierung noch wiedergegeben wird. Also eine andere Botschaft oder bestimmte Wörter. Also es gibt zum Beispiel auch diesen Bereich, also dass man dann eben in Art Jargon spricht, also Kohle für Geld oder keine Ahnung, kennst du die Goldene Möwe?
Nee, ich kenne die Goldene Möwe nicht. Was ist die Goldene Möwe?
Goldene Möwe ist McDonald's.
Ach, ah, ja, okay.
Zum Beispiel, ne?
Ja.
Also, und wenn du das halt beim Paraphrasieren dann trotzdem noch verwendest, dann
Das stimmt natürlich, aber also ich meine, wenn du steganografische Informationen kodierst, dann probierst du das natürlich möglichst unterschwellig zu machen.
Ja.
Also, dass es auch wirklich plausibel sein kann, dass wenn wir beide Geheimnisträger sind, wir unterhalten uns darüber, dass wir nicht gegenseitig merken, dass wir andere Versionen haben. Mhm. Wenn du immer von Projekt Q-Mist sprichst und ich mir denke, hä, wie kommst du auf den Namen, dann fällt es auf.
Ja.
Also, weißt du, was ich meine?
So. Ja, klar. Ja, eine andere Art, um Nachrichten zu transportieren, wäre in Bildern. Und Bilder finde ich auch super spannend, um da unter der Wahrnehmungsschwelle zu bleiben. Ich finde, da kann man es am besten erklären. Und zwar Bilder, kann man ja ganz intuitiv sich vorstellen, sind digital so repräsentiert in Form von einzelnen Pixeln, also einzelnen Bildpunkten. Und diese Bildpunkte beinhalten eben die Informationen, welche Farbe sie haben. Ja, also das sind dann typischerweise drei Werte, also RGB, Rot, Grün, Blau. Und das ist dann in der Skala von typischerweise 0 bis 255 jeder Wert. Und ich könnte ja jetzt dann eben eine bestimmte Farbe ist dann eben so repräsentiert, dass dann alle drei Farbwerte einen bestimmten Wert haben. Und dass ich dann eben nur an einer kleinen Stelle erhöhe oder nicht erhöhe. Also nennt sich dann Least Significant Bit, dass ich eben nur in dieser Zeichenfolge oder in dieser Binärfolge eben nur das letzte Bit dann verändere und damit eben dann eine Botschaft unterbringe. Und das Ding ist halt, wenn ich einen Pixel habe und diese drei Farbwerte habe, dann habe ich ja die Möglichkeit, 16,7 Millionen Farben darzustellen. Ne? Also 256 hoch 3. Und das gibt eben 16,7 Millionen Farben. Und für das menschliche Auge ist es halt überhaupt nicht erkennbar, dass dann diese eine Farbe von diesem Pixel eben ein Bit höher oder ein Bit tiefer ist.
Zumal ja die Auflösung von Sensoren, also einer digitalen Kamera zum Beispiel, das ja eh nicht hergibt. Also da rauschen die, sag ich mal, letzten zwei, drei Bits, die rauschen ja ohne Ende. Also die sind typischerweise irgendwie quasi zufällig verteilt, weil der Sensor halt einfach nicht genau genug ist, um diese 8-Bit komplett auszureizen. Das ist aber halt nun mal der Standard, deswegen werden die da halt mit reinkodiert. Und genau, ob ich da jetzt quasi nur alle geraden Werte oder alle ungeraden Werte nehme, also das ist genau der Unterschied zwischen dem Least Significant Bit, also dem Bit mit der Wertigkeit 1, ob das eben gesetzt ist oder nicht gesetzt ist, das siehst du halt nicht.
Was da halt dann, finde ich, die Herausforderung ist, ist ja zu sagen, okay, ich mache das nicht für jeden Pixel, für jeden einzelnen Bildpunkt in diesem Bild, sondern eben nur für bestimmte, weil sonst ist es ja relativ einfach. Ne? Also wenn ich jetzt das für jeden Bildpunkt machen würde, dann könnte halt jeder mal versuchen, eine Analyse über ein Bild zu machen, sich diese Bits rauszuholen und dann eben zu schauen, ob sich daraus irgendwas Logisches ergibt, was irgendeinen Sinn ergibt. Ja. Das heißt also, wäre Quatsch, wenn ich jetzt in jeden Pixel das einkodiere, sondern da ist natürlich die Frage, nehme ich jeden fünften, jeden siebten oder eine zufällige Folge. Also das ist ja dann der Punkt, an dem wir dann vereinbaren würden, du und ich. Ich schicke dir so ein Bild mit so einem Steganogramm drin, dass ich dir dann auch sage, wo du nachschauen musst.
Mhm. Ja. Genau, also da kann man ja sich auf eine beliebige Konvention einigen. Das kann man so schwierig oder so wenig schwierig machen, wie man möchte. Und gerade wenn man das mit Kryptographie verheiratet, dann wird es ja bis hin zur Unknackbarkeit hin. Ja, also ich meine, kryptografische Nachricht, die kann ich ja sogar overt übermitteln und ein Angreifer kann die nicht lesen oder kann zumindest den eigentlichen Inhalt sich nicht erschließen aus dieser Nachricht. Und wenn ich das dann natürlich steganografisch irgendwie verpacke, dann wird es quasi ja ganz unmöglich.
Was ich da interessant finde bei Bildern, sind ja typischerweise JPEG komprimiert. Mhm. Und da heißt es wohl, und das wollte ich dich auch fragen, dass es sich eignet, eher im hochfrequenten Bereich dann solche Botschaften oder solche Veränderungen, solche Manipulationen zu machen. Für mich hat sich das so erschlossen, klar, wenn ich jetzt einen nicht hochfrequenten Bereich habe, also was heißt es, zum Beispiel so ein blauer Himmel, wo ich so ganz sanfte Übergänge habe, ist es eher auffällig, wenn da quasi so ein Pixel verändert ist oder so kippt. Im hochfrequenten Bereich, wo viele Unterschiede sind, ist es eher nicht auffällig. Also zum Beispiel im Katzenfell, wenn da was verändert ist. Ist das so? Also steckt das dahinter?
Also bei JPEGs ist es grundsätzlich schwieriger, steganografisch was zu kodieren, ohne dass man sich sehr viel Mühe machen muss. Weil da muss man quasi eigentlich in die tatsächliche Codierung rein. Das ist eine diskrete Cosinus-Transformation, die bei JPEG irgendwie immer so matrixweise stattfindet. Also immer, ich glaube, das sind so 16x16 Pixel, die jeweils individuell codiert werden. Und das Problem ist da halt, wenn du in den niederfrequenten Teilen was codierst, dann ist der Witz von JPEG halt, dass das abgeschnitten wird. Hm. Also es bedeutet, es überlebt die Kompression nicht. Bei hochfrequenten Teilen, wenn du da aber was codierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt groß, dass wenn du das eben bei so einem blauen Himmel machst, dass das sichtbare Artefakte erzeugt. Also es ist nicht so ein schönes Format für steganografische Information.
Hm. Okay.
Aber was auch viele Bilddateiformate anbieten, sind EXIF-Informationen.
Metadaten,
genau. Metadaten, mhm. Genau. Also eine Digitalkamera, die speichert ja auch mit, wann ist das Bild aufgenommen worden, wo ist das Bild aufgenommen worden, was war der Shutter Count, was war die Blende, was war die Belichtungszeit, war dann Blitz verwendet und so weiter und so fort. Und da gibt es auch beliebige Felder. Also das ist auch ziemlich dankbar. Das ist so ein ganz allgemeines Format. Und da kann ich natürlich auch irgendwas reinschreiben, wenn ich will.
Mhm. Ja, klar. Sogar jede Menge, glaube ich, oder? Da gibt es wahrscheinlich auch Restriktionen, aber die Kombination und so weiter würde ja ganz viel hergeben, ja. Ah, spannend, okay. Ja, und ich glaube, das Gleiche ist auch mit Videos möglich, oder? Also was mit Bildern möglich ist, ist auch mit Videos möglich. Mhm. Also jetzt so ganz naiv irgendwie, keine Ahnung, dass man dann sagt, auf jedem x-ten Frame ist dann rechts unten eine bestimmte Information oder sowas und die greife ich dann ab.
Also bei Videoinformationen ist es sogar noch viel einfacher, weil da hast du ja viel, viel mehr Daten. Das bedeutet, du hast auch viel mehr Möglichkeiten, irgendwo was zu verstecken und quasi dann in Summe die Information zu machen. Da wird übrigens Traitor Tracing auch ganz aktiv gemacht von der Filmindustrie, weil die nicht wollen, klar, dass diese Screener, die sie vorab irgendwie an die Kinos verschicken, dass die geleakt werden. Beziehungsweise das können die ziemlich genau dann raustracen, wenn die digitale Kopie abhanden kommt.
Ja.
Aber was du da zum Beispiel auch machen kannst, also da gibt es ja verschiedene Arten von Frames, das Dateiformat, je nachdem, was da zum Einsatz kommt, hat ja typischerweise unterscheidet zwischen Halbbildern und Vollbilder, also Keyframes und Non-Keyframes. Ein Keyframe ist ein Bild, das ist quasi ein vollständiges Bild. Also genauso wie wenn ich das mit einer Digitalkamera aufgenommen habe. Und dann gibt es eigentlich nur noch so Halbbilder, also dann wird nur noch das Delta mitgeschickt. Mhm. Weil es natürlich nicht notwendig ist, in den meisten Szenen ändert sich nicht so viel, da bewegt sich der Mund von dem Schauspieler, wenn der spricht. Da muss ich nicht das ganze Bild, die ganze Information nochmal mitschicken, die sich quasi nicht geändert hat. Das merkt man übrigens auch, wenn man sich mal so einen Film illegal runtergeladen hat und der ist an irgendeiner Stelle korrupt, dann ist es, also nicht, dass ich es schon mal gemacht hätte, aber ich habe das gehört von Leuten, dann ist das Bild an einer Stelle mal kaputt und dann dauert es vielleicht eine Sekunde und dann hat es sich wieder gefangen. Ja, dann kam Keyframe und ab dem Keyframe geht es wieder sauber weiter.
Ja. Das sieht dann immer ganz komisch aus, die Farben sind dann ganz merkwürdig und so weiter. Oder es bleibt irgendwas hängen im Raum.
Ja. Hast du schon mal so einen Film raubkopiert, Reinhold?
Ich habe das, ich habe so Beispiele in der wissenschaftlichen Arbeit, habe ich das mal gesehen. Ja. Wie wir alle.
Ja, genau. Ja, wir haben beide denselben gemeinsamen Freund, der das mal gemacht hat, von dem wir das gehört haben. Aber auf jeden Fall, da bietet dieses Dateiformat halt auch ganz viele verschiedene Arten, wie man quasi noch so Zwischenframes, also es ist ganz vereinfacht dargestellt, wie man da bestimmte Informationen mit unterbringen kann. Da gibt es ja auch bestimmte Frames, die kodieren, dass jetzt eine Untertitelnachricht erscheinen soll und wie und was die ist. Also da gibt es dutzende Möglichkeiten, sich steganografisch zu verwirklichen in einem Video.
Also wichtig an der Stelle ist ja dann immer, dass ich als Empfänger oder derjenige, der diese Datei sieht, im Prinzip nicht das Original kennt, also das Trägermedium, weil ich ja damit dann das Delta herstellen kann.
Ja.
Und darauf muss man halt achten dann, wenn ich jetzt irgendein Bild aus dem Internet nehme und da meine Botschaft reinkodiere und dann das jemandem schicke und jemand, der dazwischen ist und dieses Bild sieht und schnell mal im Internet schaut und vielleicht dann das Originalbild kommt, der kann dem Ganzen sehr schnell auf die Schliche kommen und eben dann den Diff sehen, ja.
Aber das ist ja auch einer der guten Tricks. Also genau so machen wir ja quasi kryptografische Analyse von Sachen, idealerweise durch differenzielle Angriffe. Also differenzielle Kryptanalysis ist ja auch nichts anderes als im Endeffekt, nur du hast zwei Nachrichten und die sind kodiert und du kannst die einzeln nicht angreifen, aber du kannst die Differenz zwischen denen betrachten und wie sich die verändert. Also wenn du so ein Bild hast, und das Original kennst, aus dem das stammt und da weißt, da ist vielleicht steganografische Information drauf addiert worden, dann ist es natürlich super hilfreich, wenn du dir das Delta anguckst und dann rausfindest, wo ist da was. Also wenn man selber auf die Suche gehen will, dann ist das einer der ersten Ansatzpunkte da, ja.
Ja, und ich meine, allein das ist ja schon verräterisch. Also, dass ich ein Delta sehe, dass ich nicht durch irgendwie eine normale Bildverarbeitungsmanipulation oder Kompression erklären kann, sondern sehe dann schon, okay, da steckt was anderes hinter, nämlich eine Botschaft wahrscheinlich. Selbst wenn ich die in dem Moment nicht lesen kann, weil sie halt noch verschlüsselt ist, ja.
Ja, das stimmt natürlich.
Und das verrät dich dann halt in dem Fall schon, wenn du auch gar nicht entdeckt werden willst, ja. Deswegen idealerweise halt mit Trägermedien, die so nicht abrufbar gibt, ja, die ich also selber erstelle.
Ja, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, und das hast du ja schon eigentlich angerissen mit dem JPEG und dem Frequenzspektrum, ist, wir haben ja mehrere Domänen, in denen wir Daten betrachten können. Also einmal die Zeitdomäne, also ein Signal ist veränderlich über der Zeit, zum Beispiel ein Audiosignal. Und das hat irgendeinen Wert, der Lautsprechermagnet, der bewegt sich hoch und runter. Und wenn ich diese Bewegung quasi auf der X-Achse plotte ich die Zeit, auf der Y-Achse plotte ich die Ablenkung von diesem Lautsprecher, dann habe ich das analoge Signal quasi digital gesampelt. Das ist die Zeitdomäne. Und jetzt kann ich aber ja, und das macht ja auch JPEG durch die diskrete Cosinus-Transformation, kann ich durch im Endeffekt eine Fourier-Transformationsvariante ein Signal aber auch natürlich in die Frequenzdomäne überführen. Also da sehe ich jetzt auf der X-Achse wiederum die Zeit, auf der Y-Achse sehe ich bei einem Audiosignal dann Frequenzen und ich muss farblich darstellen, wie stark diese Frequenzen jeweils ausgeprägt sind. Also das nennt sich dann so ein Wasserfalldiagramm. Das ist, hat typischerweise in so Falschfarbendarstellungen wird es dargestellt. Also das bedeutet, überall da, wo ich mit meiner tiefen Stimme spreche, da gibt es in den tiefen Frequenzanteilen eben quasi helle Punkte. Und wenn jetzt irgendwie ein Vogel im Hintergrund zwitschert, dann gäbe es in dem hohen Frequenzanteil eben Punkte. Und da kann man natürlich auch Nachrichten reinkodieren. Also man kann im Frequenzspektrum Nachrichten verstecken und wenn man die dann zurücktransformiert, zum Beispiel durch die inverse Fourier-Transformation, dann ist das oft einfach auch nicht so wahrnehmbar. Das ist ja einer der Tricks von Kompression, einer der Tricks von MP3 zum Beispiel, einer der Tricks von JPEG. Und das ist eigentlich auch ganz cool, weil das ist irgendwie schon offensichtlich, aber nicht für uns Menschen direkt so wahrnehmbar.
Ja, genau darum geht's, eben unter dieser Wahrnehmungsstelle zu bleiben, abgefahren. Also ich meine, wofür kann das Ganze genutzt werden? Also jetzt nicht nur, damit wir schön Informationen austauschen miteinander. Ich meine, wir hatten es ja schon anfangs mit dem Punkt, klar, Informationen zu leaken und die dann ja möglichst durch zum Beispiel eine Zensur zu bringen. Ja, also das wäre doch so ein typischer Anwendungsfall, um Botschaften rauszubringen aus einer strengen Zensur.
Zum Beispiel. Und dann halt plausible Abstreitbarkeit zu haben. Also es ist natürlich immer verdächtig, wenn ich eine verschlüsselte Datei verschicke. Aber wenn ich jetzt gute Steganographie mit Kryptographie kombiniere, also die auch sinnvoll verschlüssel, dann sehen meine verschlüsselten Daten wie echtes Rauschen aus. Und wenn ich dieses echte Rauschen auf die LSBs von irgendeinem Bild bringe, dann habe ich wirklich plausible Abstreitbarkeit. Also dann muss mir doch jetzt erstmal jemand nachweisen, dass das quasi kein echtes Rauschen ist, sondern nur pseudo-zufälliges Rauschen, das eigentlich sogar hochgradig geordnete kryptografische Nachrichten beinhaltet. Also das ist schon gar nicht so ungeschickt vielleicht.
Also wäre das Vorgehen, ich mache selber ein Foto mit einer Kamera, oder? Das es so noch nicht gab vorher. Verschlüssel dann eine Botschaft kryptografisch und leg die dann in das Bild rein.
So. Das könnte man so machen zum Beispiel.
Ja.
Ich meine, es funktioniert natürlich immer dann gut, wenn man möglichst kurze Nachrichten hat, die man leaken will. Du kriegst über so einen Kanal halt nicht so mega viel Bandbreite raus.
Ja.
Weil das muss ja immer im Verhältnis sein. Deswegen sind so Trägermedien, die eh recht groß sind, sind da sehr dankbar. Weil da hat man dann natürlich auch, wenn man nur ein Promille der Daten verwenden kann, um seinen steganographischen Kanal zu kodieren, immer noch genug übrig, um da Daten rauszubringen.
Ja, manchmal reichen auch einfache Textbotschaften. Ne? Das,
ja.
Genau. Wusstest du eigentlich, dass es auch mal eine Malware gab, die sich Bilder runtergeladen hatte, also aus Twitter-Bilder, in denen dann auch steganographische Botschaften drin waren und die dann, diese Malware hat eben darüber dann nochmal Schadcode nachgeladen, beziehungsweise die Instruktionen, die sie tun soll, also zum Beispiel eine Bildschirmaufnahme oder sowas zu machen.
Ah, das ist natürlich spannend.
Ja.
Weil du das so natürlich coole, gut verfügbare Infrastrukturen nutzen kannst. Also Twitter wird sich ja nicht einfach so abschalten jetzt.
Und leider.
Nee, ja. Und du kannst diese Bilder ja auch jetzt nicht einfach so löschen lassen. Also das bedeutet, ich kann ja nicht einfach sagen, ich behaupte jetzt, dieser oder jene Kanal, der verbreitet irgendwie seine Malware-Instruktionen per Bild, ja, und dann löschen die das einfach, sondern sagen die erstmal, ja, weiß ich nicht, ist das so?
Ja. Also was wir auch festhalten können, bei Steganographie geht es ja nicht um dieses Prinzip, das wir sonst bei Security haben, also dass der Algorithmus ruhig bekannt sein kann, jedem bekannt sein kann, also das Verfahren und dass das Bulletproof ist quasi und es eher um die Botschaft geht, die da eben verschlüsselt ist, sondern das ist eher nachrangig in dem Fall bei Steganographie. Es geht um die Wahrnehmungsschwelle. Das ist das Hauptprinzip dabei, dass es eben unter der Wahrnehmungsschwelle der Menschen bleibt, dass ich eben, wenn ich einen Film anschaue oder mir ein Bild anschaue oder einen Text lese, dass ich dann eben einfach nicht wahrnehme, dass da sich eine Botschaft dahinter verbirgt.
Unter der Wahrnehmungsschwelle von Menschen oder natürlich auch Software-Systemen, also unter der Wahrnehmungsschwelle von einem IDS-IPS-System, unter der Wahrnehmungsschwelle von einem Virenscanner oder von einer Firewall oder so, könnte man natürlich auch damit reinzählen.
Ja, da sprichst du jetzt davon, dass man auch im Netzwerkverkehr steganographisch Nachrichten übermitteln kann, ne?
Genau, kann man auch.
Also zum Beispiel, dass irgendwelche Felder komisch belegt sind oder sowas, also unplausibel oder so. Und das wäre ja Quatsch. Also das wäre viel zu offensichtlich.
Ja, naja, es ist schon vielleicht offensichtlich, aber also es gibt zum Beispiel bei einem IP-Paket gibt es ein sogenanntes TTL-Feld, Time to Live. Und die Idee dahinter ist, ein IP-Paket wird von vielen Routern durchs Internet transportiert. Jetzt, wenn die irgendwie fehlkonfiguriert sind, dann könnte es ja sein, der Router A nimmt das Paket an und er schickt es weiter an Router B. Und der Router B nimmt es an und schickt es wieder zurück an Router A. Dann hast du so eine Endlosschleife und dann wandert das Paket einfach immer im Kreis, kommt nie an. Deswegen hat man sich bei IP darauf geeinigt, naja, immer wenn ein Router ein Paket anfasst und weiterleitet, dann ist da so ein Zählerfeld, TTL, Time to Live, beinhaltet und er zählt es um 1 runter. Und wenn das bei 0 ist, dann wirft er das Paket weg. So ist auf jeden Fall sichergestellt, dass auch wenn ich so eine Routing-Schleife habe, dass das Paket irgendwann stirbt. Dass es also nicht unendlich im Netz rumgeistert. Jetzt ist es also so, wenn mein Computer ein Paket losschickt, dann setzt er die TTL auf, was weiß ich, 128 oder so oder 64 oder so. Und jeder Router auf dem Weg, der dekrementiert diesen Wert um 1. Aber die Routing-Pfade, die sind einigermaßen deterministisch. Also wenn ich da jetzt anfange mit 128 und einmal mit 110, dann lässt sich da ein Unterschied beim Empfänger mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststellen, zumindest auf so kleinen Zeitskalen.
Ja.
Und das geht durch jede Firewall durch, weil es muss durch jede Firewall durchgehen. Also da wird auch nicht geguckt, ist da Information, das ist zwar nur ein Bit an Information pro Paket, aber das kann man schon auch verwenden, sowas.
Und du hast jetzt vorher gesagt, wenn ich da nicht prüfe, also dann müsste ich eine Plausibilitätsprüfung auf der Firewall machen und dann eben doch da reinschauen und mir denken, da kommen eigentlich die Pakete immer von der gleichen Quelle und die TTL ändert sich permanent, weil halt irgendwie eine Nachricht reinkodiert ist. Boah, macht das eine Firewall?
Genau, das könntest du machen, aber machst du das halt? Und dann ist halt die Frage, immer wenn du so eine Erkennung mit einbaust, dann erhöhst du natürlich auch die Falsch-Positiv-Rate voll krass. Weißt du, dann hast du irgendeinen Hansdampf, der hat irgend so ein Equal-Cost-Multipath-Setup, irgend so ein exotische Netzwerkdinger und da hast du dann halt plötzlich TTLs, die sich einfach so ändern. Du kriegst lauter Falsch-Positive, werden Pakete weggeworfen oder es muss sich im schlimmsten Fall einer angucken und da rein debuggen. Also ist schwierig, würde ich sagen.
Also insgesamt eigentlich ein super kreatives Feld, oder? Sich zu überlegen, wo kann ich denn überall solche Sachen verstecken. Also das TTL-Feld zum Beispiel ist ja witzig.
Ja, es gibt mega viel. Also es ist grenzenlos quasi da, wenn du da wirklich genau reinschaust. Also früher war es ja zum Beispiel in der Bahn so, dass du für Internet bezahlen musstest. Und da war es aber so, dass die quasi das Internet geblockt haben, aber DNS-Anfragen, die haben die durchgelassen. Also wenn du nur gefragt hast, okay, was ist denn die IP-Adresse von Google, dann hat er die IP-Adresse genannt. Und wenn du dann aber gesagt hast, okay, gut, ich möchte jetzt ein Paket hinschicken, dann hat er gesagt, ja, Moment, du hast aber nicht fürs Internet bezahlt. Jetzt kann ich aber, ich kann mir einen eigenen DNS-Server aufsetzen. Da gab es dann eigene DNS-Server, Iodine hieß das. Und die hatten quasi eine Subdomain bereitgestellt. Und über diese Nachrichten in dieser Subdomain der DNS-Query, da ist Information übermittelt worden. Also der hat dann quasi gefragt, was ist hubbeldibubbeldibubbeldibab.dyn.johannes-bauer.com. Mhm. Und die Nachricht war der Subdomain-Name. Und die Antwort ist dann wiederum kodiert worden in der DNS-Antwort, weil DNS bietet es halt auch an, Informationen zu kodieren. Und dann hat er einfach die ganze Zeit nur DNS-Anfragen gestellt und darüber quasi ein VPN realisiert. Das ist ganz cool eigentlich, ja. Das war mega langsam, aber das hat ausgereicht für so Chat und so Zeugs. Ja.
Ach, cool. Ja, das ist schön irgendwie. Also Kreativität finde ich ja super. Das sage ich auch immer. Also Informatiker sein heißt auch echt kreativ sein. Das ist schon cool.
Ja. Also gerade bei der Cybersecurity, das ist ja das Wunderschöne an dem Fach, da kann man sich voll reingraben in Themen und da findet man halt links und rechts irgendwie tolle Sachen. Das ist echt cool. Das ist echt ein cooles Fach.
Ja. Ja. Ja, und wo wir es jetzt gerade schon von der Kreativität haben, gibt es ein kleines Wintergeschenk, ein Weihnachtsgeschenk für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr uns in den letzten Jahren, kann man jetzt schon sagen, treu gehört habt. Und zwar genau mit Steganographie hat es zu tun. Wir werden eine Datei bereitstellen, die ihr euch runterladen könnt von unserer Homepage. Wir werden den Link in die Shownotes setzen. Und dann könnt ihr ja mal eure Kreativität spielen lassen und euch überlegen, was für Botschaften wir da reinkodiert haben.
Ja, und wir haben uns das so überlegt, dass es auch im Endeffekt so eine kleine Hall of Fame geben kann, wo ihr uns dann quasi drüber informieren könnt oder in den Nachrichten findet, uns zeigen könnt, dass ihr die halt auch gefunden habt. Und dann gucken wir nach unserer Winterpause, die mit der Folge heute eben anfängt, wenn wir dann mal schauen, was ihr uns da Schönes hinterlassen habt. Da sind wir schon sehr gespannt. Und die Idee ist auch, dass da mehrere verschiedene Nachrichten in verschiedenen Schwierigkeitsstufen beinhaltet sind. Wie viele steht dann in den Shownotes auch eben drinnen? Und das bedeutet, man muss nicht der super Cybersecurity-Experte sein, um da reinzugucken. Aber ich glaube, es ist auch für super Cybersecurity-Experten was dabei, wo man sich mal versuchen kann dran.
Also wir hoffen, das macht euch Spaß und es ist ein bisschen was, woran ihr rätseln könnt. Wie Johannes schon gesagt hat, wir gehen jetzt in die Winterpause, gönnen uns eine kleine Auszeit, ist ja draußen kalt und dunkel und ja, wo kann man sich gemütlicher machen als vor dem Computer und an so einem Rätsel zu rätseln? Ist doch super. Wenn euch unsere Folgen gefallen, dann bewertet uns gern auf den Podcast-Plattformen, die ihr nutzt. Lasst uns Sternchen da oder was gibt's, Herzen, ich weiß gar nicht, auf den Plattformen. Das freut uns immer sehr. Wir lesen auch euer Feedback. Schreibt uns gern weiterhin an mail@cybersecurityentschlüsselt.de, wenn ihr neue Themen habt und nutzt unser Subreddit CSE Podcast. Johannes, dir wünsche ich eine schöne Winterpause. Bis bald.
Dir auch. Bis hoffentlich ganz bald. Ade. Tschüss. Ciao.
Ciao.